Skyline's new chicken chili is here. Now you can enjoy that legendary Skyline taste with a new protein option. Try Skyline's chicken chili on Waze, Coney's, and all your Skyline favorites. Feeling good. It's Skyline time.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise und ich bin die Stimme, die ihr gerade im Kopf habt. Und jetzt gerade, wo ich diese Begrüßung ausspreche, merke ich, wie schmerzlich ich Pia an meiner Seite vermisse. Die ist gerade im wohlverdienten Urlaub und chillt in Schottland und erlebt da hoffentlich den wahr gewordenen Herbsttraum. Das heißt, ihr müsst heute nochmal mit mir wie in guten alten Zeiten im Solo-Format Vorlieb nehmen. Aber es ist für einen guten Zweck, denn Pia sei die Erholung wirklich gegönnt und hier soll es natürlich auch irgendwie im Programm weitergehen. Wir sprechen hier über wahre Kriminalfälle, die Abgründe der menschlichen Psyche, unerklärliche Mysterien und eigentlich alles, was einem eine Gänsehaut beschert. Und ich glaube, jeder, der auf diese Folge geklickt hat, hat bereits den Titel gelesen und weiß damit auch direkt schon, worum es geht. Ich kann mir, um ehrlich zu sein, an diesem Punkt nicht mehr vorstellen, dass es da draußen noch irgendjemanden gibt, der bislang noch nichts vom Attentat auf Charlie Kirk mitbekommen hat. Das Thema ist brandaktuell und allgegenwärtig. Aber sollte dem doch so sein, dass ihr davon noch nichts mitbekommen habt, dann ist es umso besser, diese Folge zu hören, weil dann wisst ihr Bescheid. Dieser ganze Vorfall löst eben nicht nur in den USA gerade heftige Diskussionen aus und geht uns irgendwie alle so ein bisschen was an. Und meine Absicht hinter dieser Folge ist in erster Linie natürlich eine übersichtliche Schilderung der Ereignisse, also was ist überhaupt passiert, und auch so ein bisschen eine kritische Auseinandersetzung damit, was da gerade eigentlich gesellschaftlich und natürlich auch politisch passiert. Es geht um Hass, um Radikalisierung, um Instrumentalisierung und besonders wichtig auch um Redefreiheit und warum Gewalt niemals die Antwort sein kann, ganz egal, wie sehr man mit etwas nicht übereinstimmt. Ja, und genau aus diesem Grund war es mir ein Anliegen, diese Folge hier irgendwie zu machen, auch wenn wir natürlich kein Politik-Podcast sind. Dessen bin ich mir bewusst. Trotzdem sind auch wir Teil einer Gesellschaft und das, was da passiert ist und das Nachbeben dessen, wie gesagt, das geht uns alle was an. Deswegen diese Folge. Worum es weniger gehen soll, ist mein eigener ganz persönlicher, wenig sachlicher Senf zu verschiedenen politischen Standpunkten, wobei ich weiß jedenfalls, dass einige von euch sich eine persönliche Stellungnahme immer wünschen. Deswegen will ich euch den Gefallen tun und schicke meinen Senf kurz und knapp jetzt direkt einfach mal voraus. Ich persönlich verurteile viele, viele Dinge, wenn nicht sogar alle Dinge, die Charlie Kirk so von sich gegeben hat und für die er eingestanden ist, sehr, sehr scharf. Ja, also wir stehen in denkbar unterschiedlichen Ecken. So viel ist mal klar. Aber nichts rechtfertigt es, jemanden in den Hals zu schießen oder eine Person überhaupt irgendwie körperlich anzugreifen. So viel sollte klar sein, ja, das ist indiskutabel und darum geht's nicht. Also es geht hier nicht darum, irgendwie jemanden zu entschuldigen, zu schützen, weder den Täter noch Aussagen, die getätigt wurden, zu relativieren. Und ich finde, das hat auch nichts damit zu tun, dass man nicht schlecht über Tote sprechen darf, wenn man Charlie Kirk an der einen oder anderen Stelle zitiert, um halt eben auch kritisch sich trotzdem damit auseinanderzusetzen, wofür er nun mal stand. Das ist halt alles Teil dieser Debatte und das sind Dinge, die angesprochen werden müssen und dürfen. Und ich bin da auch einfach jetzt ganz transparent mit euch. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir graut es auch gleichzeitig ein bisschen vor der Veröffentlichung dieser Folge, weil ich weiß, natürlich werde ich Menschen ans Bein pissen. Und das ist so, wir haben auch mittlerweile eine Größe erreicht, da kann man es nicht mehr allen Leuten recht machen. Und die einen verstehen es, ihre Ansichten in einem konstruktiven Dialog zu vertreten. Und die anderen verstehen das weniger. Deswegen bedeuten solche Folgen irgendwie auch immer für mich mehr Stress. Aber es wäre halt denkbar falsch, deswegen vor solchen Themen zurückzuschrecken. Weil das ja Quatsch, das führt ja zu überhaupt gar nichts. Naja, deswegen auf jeden Fall diese Folge. So, haben wir das beiseite geschafft. Viel mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Und letzten Endes, ihr werdet es ja gleich hören, die Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe, hört ihr im Text, in der Fallschilderung. Und da ich diese Folge geschrieben habe, werde ich dem am Ende wahrscheinlich auch nicht mehr viel hinzuzufügen haben. Weshalb wir das, glaube ich, heute so machen, dass sich Denise aus der Gegenwart, die diese Begrüßung hier gerade einspricht, jetzt schon mal verabschiedet und das Mikro für die Fallschilderung an Denise aus der Vergangenheit weitergibt. Und Pia hat übrigens gesagt, dass sie diese Folge im Urlaub hören wird und sollte sich daraus doch noch eine Diskussion ergeben, dann werden wir die natürlich entsprechend nachreichen, wenn sie wieder zurück ist. Und genau, das war's von mir an dieser Stelle. Ich übergebe an Denise aus der Vergangenheit und ich würde sagen, wir steigen ein in den Fall. Von mir schon mal danke fürs Zuhören. Bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen. Aber natürlich nicht abschalten, bitteschön. Es geht jetzt los. September 2025, 8.30 Uhr. Ein grauer Dodge Challenger nähert sich dem Gelände der Utah Valley University. Hinter dem Steuer sitzt ein junger Mann. Er trägt ein rotes Shirt und Shorts. Nachdem er seinen Wagen geparkt hat, wirft er sich einen blauen Rucksack über die Schulter und schlendert lässig mit beiden Händen in den Hosentaschen geradewegs auf den Campus zu. In dieser Gegend ein gewöhnlicher Anblick. Doch der Unbekannte weiß, heute ist kein Tag wie jeder andere, denn sein Weg führt ihn nicht in einen Vorlesungssaal. Um 11.50 Uhr überquert er eine Rasenfläche. Auf einer Treppe hält er kurz inne, sieht auf sein Handy und verschwindet anschließend in einem Fußgängertunnel, der direkt an ein Parkhaus angrenzt. 12 Uhr. Etwa 3000 Menschen tummeln sich auf dem Campus der Utah Valley University in Orem. In Kürze wird der Aktivist, Medienunternehmer und Influencer Charlie Kirk vor die Menge treten und sich den Fragen des Publikums stellen. Der Auftritt ist Teil der American Comeback Tour, seiner konservativen Non-Profit-Organisation Turning Point USA, die darauf abzielt, konservative Ideen und Werte direkt auf amerikanischen Universitätscampi zu vertreten und zur Diskussion zu stellen. Ein zentrales Element dieser Veranstaltungen ist das Format Prove Me Wrong, bei dem Kirk in offenen Debatten mit Studierenden oder Zuhörenden in Dialog tritt und seine politischen Standpunkte zur Diskussion stellt. Noch bevor der 31-Jährige das Podium betreten hat, rufen die versammelten Unterstützer seinen Namen. Doch befinden sich unter ihnen auch Kritiker, die Kirks radikalen Ansichten auf den Zahn fühlen wollen. Einige Wochen vor dem Event hatte es sogar eine Petition gegeben. Fast 1000 Unterzeichner forderten aufgrund von Kirks radikalen Ansichten die Absage der Veranstaltung. Die Entscheidungsträger der Universität blieben jedoch bei ihrem Entschluss und verwiesen in einer öffentlichen Stellungnahme auf das Recht der Meinungsfreiheit. Man wolle für einen konstruktiven Dialog stehen. Doch trotz der auseinandergehenden Meinungen ist die Stimmung unter den Besuchern friedlich. 12.02 Uhr. Die Masse ist abgelenkt. Alle Augen scheinen auf das Geschehen vor und auf der Bühne gerichtet. Die letzten Vorbereitungen laufen bereits, dort unten wie hier oben. Und so bemerkt niemand, wie er sich auf Position begibt. Das rote Shirt hat er längst gegen einen schwarzen Hoodie ausgetauscht, dessen Kapuze er tief in sein Gesicht gezogen hat. Von der Südostseite konnte er das Losee Center, eines von vielen Universitätsgebäuden, problemlos betreten. Eine Treppe führte ihn aufs Dach. Von hier aus hat er eine gute Sicht. 12.09 Uhr. Charlie Kirk betritt die Bühne und wirft rote Cappies mit der Aufschrift Make America Great Again in die Masse. Ein Slogan, der 1980 erstmals vom republikanischen Präsidenten Ronald Reagan verwendet und 2015 von Donald Trump für seinen eigenen Wahlkampf aufgegriffen und zu seinem Markenzeichen wurde. Nach anfänglicher Zurückhaltung zählt Charlie Kirk heute zu den wichtigsten und loyalsten Verbündeten Donald Trumps, der es gezielt darauf abgesehen hat, eine neue, junge Generation konservativer Wähler hinter dem Präsidenten zu versammeln. Und genau zu diesem Zweck stellt sich Charlie Kirk im Rahmen der American Comeback Tour nun den Fragen der zahlreichen Besucher. Die Veranstaltung ist etwa 15 Minuten im Gange. Da tritt ein 29-jähriger Mathematikstudent vor das Mikrofon in der ersten Reihe und konfrontiert Kirk mit einer Frage zu Waffengewalt, von der er später selbst sagen wird, dass er keine schlimmere Frage hätte stellen können. Wissen Sie, wie viele Amokschießereien in den letzten 10 Jahren in Amerika von transgeschlechtlichen Personen begangen wurden? Will der bekennende liberale Student wissen. 12.22 Uhr. In etwa 125 Metern Luftlinie vom Geschehen entfernt liegt er in Bauchlage auf dem Dach des Universitätsgebäudes. Von hier oben hat er einen direkten Blick auf die Bühne, auf der Charlie Kirk unter einem Zelt mit der Aufschrift America Comeback sitzt und mit einem Studenten in ein Gespräch über das Thema Amokschießereien verwickelt ist. Die Gelegenheit ist perfekt. 12.23 Uhr. Kirk hält seine Antwort kurz und knapp. Zu viele, sagt er. Die Menge jubelt. Indirekt bittet Kirk den Fragensteller, seine Frage weiter zu spezifizieren. Bandenkriminalität mit einberechnet? Kaum hat er die Worte ausgesprochen, fällt ein Schuss. Kirks Kopf kippt augenblicklich nach hinten und eine bedenkliche Menge Blut schießt aus einer Wunde an seinem Hals. Danach sackt er auf seinem Stuhl in sich zusammen. Die Reaktion der Masse folgt zeitversetzt. Sekunden der Realisation. Dann bricht Panik aus. Initial lässt sich nicht ausmachen, von wo der Schuss gekommen war. Es kommt Bewegung in den Pulk. Menschen wenden sich von der Bühne ab, wo sich Sicherheitspersonal schützend auf den schwer verletzten Kirk stürzt, werfen sich auf den Boden oder schieben sich aufgebracht vom überfüllten Campus. Während der stark blutende Kirk von einigen Helfern in ein SUV verfrachtet und ins Tempehnorgus Regional Hospital in Orem gebracht wird, regt sich rund 125 Meter entfernt auf dem Dach gegenüber dem Podium, auf dem der Aktivist gesessen hatte, etwas. Eine in einen dunklen Kapuzenpullover gehüllte Gestalt huscht vom südlichen Dachrand zur Nordseite. Dort, wo das Gebäude deutlich niedriger ist, hangelt er sich vom Dach und flüchtet in ein nahegelegenes Waldstück. 12.26 Uhr. Bei der Polizei geht der erste Notruf ein. Wenige Minuten später melden Einsatzkräfte weitere Schüsse in der Nähe der Universitätsbibliothek und beschreiben den Verdächtigen als mit Jeans, schwarzem Shirt und schwarzer Maske bekleidet und mit einem Gewehr bewaffnet. Kurz nachdem man Kirk ins Krankenhaus gebracht hat, folgen die ersten Reaktionen aus der Öffentlichkeit und der obersten politischen Riegen. Wir alle müssen für Charlie Kirk, der angeschossen wurde, beten. Ein toller Kerl, von ganz unten bis an die Spitze. Gott segne ihn, postet Trump. 12.37 Uhr. Die Universität lässt den Campus räumen und fordert alle Anwesenden auf, das Gelände zu verlassen. Für alle noch verbleibenden Besucher gilt die Anweisung, sich an Ort und Stelle zu sichern, bis die Polizei sie in Sicherheit bringen konnte. Während die Ärzte im Rahmen einer Not-OP um Kirks Überleben kämpfen, gelingt es der Polizei nur eine halbe Stunde, nachdem der Schuss gefallen war, einen ersten Verdächtigen festzunehmen. Der Mann, den die Polizei noch auf dem Campus aufgegriffen hatte, gibt sogar zu, auf Kirk geschossen zu haben. Eine Behauptung, die sich wenig später jedoch als Falschaussage entpuppt. Laut Medienberichten habe der zunächst Tatverdächtige vorsätzlich gelogen, um den eigentlichen Täter die Flucht zu ermöglichen. Der Liberal-Konservative war den Behörden in Utah bereits wegen Störungen öffentlicher Veranstaltungen bekannt und litt laut Berichten an psychischen Problemen. Nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt wurde er am 14. September zunächst wegen Behinderung der Justiz festgenommen. Auf seinem Handy fanden Ermittler jedoch kinderpornografisches Material, weshalb zusätzlich Anklage wegen sexueller Ausbeutung von Minderjährigen erhoben wurde. Sein perfider Plan, die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich zu ziehen und so dem eigentlichen Täter Rückendeckung zu verschaffen, schien jedoch aufgegangen zu sein. 14.40 Uhr. Trump verkündet über das soziale Netzwerk Truth Social den Tod von Charlie Kirk. Der großartige, ja legendäre Charlie Kirk ist tot. Niemand verstand oder hatte das Herz der Jugend in den USA besser als Charlie. Er wurde von allen geliebt und bewundert, insbesondere von mir, und nun weilt er nicht mehr unter uns. Melania und ich fühlen mit seiner wundervollen Frau Erica und seiner Familie. Charlie, wir lieben dich. Charlie Kirk starb am 10. September 2025 infolge eines Attentats im Alter von 31 Jahren. Er hinterlässt eine Frau, und zwei Kinder. Doch wer war Charlie Kirk und wofür stand er ein? Charles James Charlie Kirk wurde am 14. Oktober 1993 in Arlington Heights im US-Bundesstaat Illinois als Sohn einer Psychologin und eines Architekten geboren und wuchs in Prospect Heights auf. Nach seiner Schullaufbahn besuchte er zunächst das Harper College, ein Community College in Palatine, brach sein Studium jedoch ohne Abschluss ab. Im Mai 2021 heiratete er die Podcasterin und Geschäftsfrau Erica Francois und 2022 bekommt das junge Paar eine Tochter. Nur zwei Jahre später folgt die Geburt eines gemeinsamen Sohnes. Bereits in seiner Jugend engagierte sich Kirk politisch. Er war Mitglied der Boy Scouts of America, schrieb für die US-amerikanische Nachrichten- und Meinungswebsite Breitbart und trat in Wirtschaftssendungen des Senders Fox Business auf. Ein prägender und für seine Karriere richtungsweisender Moment war ein Treffen mit Bill Montgomery bei einer Veranstaltung der Benedictine University. Montgomery, ein Unterstützer der Tea Party-Bewegung, einer zunächst libertären, später zunehmend rechtspopulistischen Protestbewegung, die sich vor allem gegen die Wirtschaftspolitik des damaligen Präsidenten Barack Obama richtete, ermutigte Kirk, sich hauptberuflich der Politik zu widmen. Inspiriert und motiviert durch Montgomerys Worte, gründete Kirk schließlich die Non-Profit-Organisation Turning Point USA, die sich zunächst vor allem als Interessenvertretung für konservative und republikanische Studierende an Universitäten und Community Colleges verstand. Nach eigener Aussage verfügte er zu diesem Zeitpunkt über kein Geld, keine Beziehungen und keine Ahnung, was er tat. Doch das sollte sich bald ändern. Auf dem Parteitag der Republikaner 2012 gelang es ihm, den einflussreichen republikanischen Spender Foster Fries von seiner Organisation zu überzeugen, der daraufhin als einer der ersten Geldgeber von Turning Point USA fungierte. Unter Kirks Führung entwickelte sich Turning Point USA zu einer einflussreichen Organisation im Umfeld der Republikanischen Partei, die zunehmend auch bei der Mobilisierung von Parteispenden eine zentrale Rolle spielte. Während das Budget 2016 noch bei 4,3 Millionen US-Dollar lag, stieg es bis 2020 auf nahezu 4 Millionen Dollar an. 2019 übernahm Kirk zudem den Vorsitz der Organisation Students for Trump und startete eine Kampagne, mit der 1 Million Schüler und Studierende für Donald Trumps Wiederwahlkampagne im Jahr 2020 gewinnen wollte. Auch beim Parteitag der Republikaner 2020 zeigte sich sein wachsender Erfolg, wo Kirk Donald Trump als Leibwächter der westlichen Zivilisation bezeichnete. Turning Point USA organisierte zudem Busreisen für Unterstützerinnen und Unterstützer zu der Kundgebung in Washington, die dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 vorausging. Rückblick: November 2020. Joe Biden feiert seinen Wahlsieg gegen den amtierenden Präsidenten Donald Trump. Dieser wiederum behauptete jedoch ohne Beweise, die Wahl sei durch massiven Betrug manipuliert worden. Im Rahmen der Stop the Steal-Bewegung verbreiteten er und seine Unterstützer diese unbegründeten Vorwürfe. Die Kundgebung vor dem Sturm auf das Kapitol stand in direktem Zusammenhang mit den Ereignissen des 6. Januar, denn sie war als Protestveranstaltung unter dem Motto Save America angekündigt und wurde gezielt für den 6. Januar 2021 organisiert. Also genau der Tag, an dem der Kongress die Wahlergebnisse offiziell zertifizieren sollte. Donald Trump und mehrere seiner Verbündeten, darunter auch Charlie Kirk, hielten dort Reden vor tausenden Anhängern. Auf Twitter hatte Kirk damals erklärt, über 80 Busladungen Patrioten nach Washington zu bringen, löschte den Tweet später jedoch wieder. Trump wiederholte dabei seine haltlosen Vorwürfe, die Wahl sei gestohlen worden, und rief seine Unterstützer dazu auf, zu kämpfen wie die Hölle und zum Kapitol zu marschieren, um den Abgeordneten den Mut zu geben, ihr Land zurückzuholen. Diese Kundgebung war der unmittelbare Auslöser für den anschließenden Marsch zum Kapitol, wo die Protestsetzung in einen gewaltsamen Angriff eskalierte. Trump selbst bestreitet, zu Gewalt aufgerufen zu haben. Er beteuert, seine Anhänger lediglich dazu aufgefordert zu haben, friedlich, aber entschlossen zum Kapitol zu marschieren. Tausende Menschen folgten diesem Aufruf, doch durchbrachen die demonstrierenden Absperrungen und es kam zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Abgeordnete und Mitarbeitende mussten in Sicherheit gebracht werden, während es im Inneren des Kapitols zu Vandalismus und Plünderungen kam. Kurz gesagt, die Kundgebung fungierte als Initialzündung und Mobilisierungspunkt für den späteren Sturm, auch wenn Trump selbst später bestritt, zur Gewalt aufgerufen zu haben. Der Angriff führte zu mehreren Toten, über 100 verletzten Sicherheitskräften und massiven Zerstörungen. Erst Stunden später gelang es der Polizei, das Kapitol zu räumen und die Sitzung des Kongresses fortzusetzen. Im Oktober 2020 startete Kirk mit der Charlie Kirk Show, eine eigene dreistündige tägliche Radio-Talkshow, die sich vor allem an junge Konservative richtet. Bereits im Dezember 2021 gehörte der begleitende Podcast zu den beliebtesten Formaten bei Apple Podcasts und erreichte Platz 21 der US-Charts. Im Juli 2023 wurde Kirk von Donald Trump dann in eine parteinahe Kommission berufen, die eine patriotische Erziehung fördern soll. Charlie Kirk blickte also in eine schillernde Zukunft, ein aufstrebender Stern am rechten Meinungshimmel des republikanischen Kosmos, fest verankert im Orbit von Donald Trump. Er entwickelte sich in den Jahren nach der Wahl 2016 von einem anfänglichen Trump-Skeptiker, der ihm laut eigener Aussage aus Ermangelung einer Alternative dennoch wählte, zu einem engen politischen Verbündeten des Präsidenten und pflegte enge Kontakte zur Trump-Familie. Zudem veröffentlichte er The MAGA Doctrine, ein Manifest, in dem er die Republikanische Partei als von Trump zur populistisch-nationalkonservativen Bewegung geformt darstellt und für starke Grenzpolitik, wirtschaftlichen Nationalismus und kulturellen Konservativismus eintritt. In den Jahren danach tourte Kirk intensiv durch das Land, besuchte Colleges und investierte in MAGA-nahe Projekte. Im März 2025 wurde der 31-Jährige dann von Trump sogar in das Aufsichtsministerium der US Air Force Academy berufen. Wie unschwer zu erkennen ist, vertrat Kirk selbst zeitlebens eine stark rechtskonservative Agenda. Dazu gehörte auch die Unterstützung der rechtsextremen und antisemitischen Verschwörungserzählung des sogenannten Großen Austauschs oder auch des Great Replacement. Diese Verschwörung behauptet, es gäbe einen gezielten Plan, die weiße Bevölkerung westlicher Länder durch Einwanderung und höhere Geburtenraten von Minderheiten zu ersetzen. Häufig werden dabei vermeintliche globale Eliten oder jüdische Akteure als Drahtzieher dargestellt. Für diese Behauptungen gibt es jedoch keinerlei Belege. Sie beruhen auf rassistischen und antisemitischen Denkmustern und dienen vor allem dazu, Angst vor Migration zu schüren und Hass auf Minderheiten zu legitimieren. In der Vergangenheit beriefen sich bereits mehrere rechtsterroristische Attentäter auf diese Theorie. Der wohl bekannteste unter ihnen ist Brandon Tarrant. Der Attentäter tötete bei Angriffen auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch 51 Menschen. Er übertrug seine Tat live im Internet und veröffentlichte ein Manifest mit dem Titel The Great Replacement, wodurch der Begriff weltweit Schlagzeilen machte. Auch die Täter von El Paso aus dem Jahr 2019 und von Buffalo aus dem Jahr 2022 bezogen sich auf diese Theorie. In den Augen dieser Täter stellen Migration und Vielfalt eine Bedrohung dar. Sie alle rechtfertigten ihre Anschläge mit der Vorstellung, einen angeblichen Bevölkerungsaustausch verhindern zu müssen. Der polarisierende Aktivist Charlie Kirk bezeichnete sich selbst als Kämpfer gegen eine angebliche globalische Bedrohung und stellte sich klar gegen Maßnahmen zur Förderung von Vielfalt und Antidiskriminierung. Während Forschungsstellen für Hassrede seine Rhetorik als teils spaltend, rassistisch, xenophob und extrem beschreiben und zahlreiche Medien und Wissenschaftler seine Positionen als weit rechts einordnen, die New York Times nannte ihn sogar eine Hoffnungsgestalt der christlichen Rechten, sahen ihn andere als Teil des republikanischen Mainstreams. Kirk selbst wies den Vorwurf eines toxischen Online-Klimas zurück und sprach von legitimer Meinungsverschiedenheit. Gegenstand dieser legitimen Meinungsverschiedenheit waren zum Beispiel seine Positionen zu LGBTQ-Issues. Kirk, der strikt religiös-konservative Standpunkte vertrat, äußerte scharfe Kritik an Transrechten und forderte Verbote geschlechtsangleichender Behandlungen. Und das mit teils drastischer Rhetorik.
The transgender movement is an introductory phase to get you to strip yourself of your humanity to mesh with machines. It's called transhumanism.
Hinzu kommt, relativierte er das White Privilege und tätigte wiederholt Aussagen, die Kritiker als rassistisch bewerteten. 2024 äußerte Kirk scharfe Kritik an einer Fluggesellschaft, die den Anteil schwarzer Piloten erhöhen wollte und stellte dabei offen in Frage, ob diese ausreichend qualifiziert seien, da man sie, so seine Argumentation, lediglich aufgrund einer Quote eingestellt hatte.
I'm sorry, if I see a black pilot, I'm gonna be like, boy, I hope he's qualified.
Abtreibungen lehnte er auch im Fall von Vergewaltigung grundsätzlich als Mord ab und verglich die Schwere eines solchen Vergehens sogar mit dem Holocaust.
So if you had a daughter and she was 10 and she got raped and she was gonna give birth and she would, no wait, oh, and she was gonna give birth and she was gonna live. Would you want her to go through that and carry her baby?
That's awfully graphic.
It's a real life scenario that happens to many people.
The answer is yes, the baby would be delivered. It is never right to justify the mass elimination or termination of people under the guise of saying they're unwanted. That's how we get Auschwitz. That's how we get the greatest horrors of the 20th century. Those people are unwanted.
So you're comparing abortion to the Holocaust?
Absolutely I am. In fact, it's worse. It's worse.
Ironischerweise trat Charlie Kirk auch vehement für Waffenrechte ein und argumentierte, die Aufrechterhaltung des Second Amendment, also das Recht eines jeden Waffen zu besitzen, rechtfertige trotz tragischer Fälle die Risiken.
I think it's worth to have a cost of unfortunately some gun deaths every single year, so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights.
Und auch seine Meinung zur Todesstrafe war, milde ausgedrückt, entsprechend drastisch. So sollten die Hinrichtungen nach Kirks Auffassung zukünftig live im TV ausgestrahlt werden.
In fact, I even think that we should bring back, you know, public executions on certain people. No, but think about it. I think that, and you guys should laugh, it should be public, it should be quick, it should be televised. By the way, you could fund the government.
Force kids to watch it.
You could have, like, brought to you by Coca-Cola. And no, I'm not kidding.
Wie Aussagen und Ansichten wie diese einzuordnen sind, als zugespitzte politische Rhetorik oder als überschreitend ins Menschenverachtende, darüber mag sich an dieser Stelle jeder selbst ein Urteil bilden. Wer posthum über Charlie Kirks politische Ansichten berichtet oder ihn zitiert, riskiert in den USA aktuell nicht nur Gegenwind, sondern öffentliche Diffamierungen und folgenschwere Sanktionen. So wurde die Kolumnistin Karen Attia, nachdem sie auf den sozialen Medien auf die Aussage Kirks, schwarze Frauen hätten nicht die Gehirnleistung, um ernst genommen zu werden, sie wären darauf angewiesen, den Platz einer weißen Person zu stehlen, hingewiesen hatte, von ihrem Arbeitgeber, der Washington Post, entlassen. Charlie Kirk tätigte diese Aussage am 13. Juli 2023 und bezog sich dabei unter anderem auf Michelle Obama.
3 weeks ago, Blake, if we would have said that Joy Reid and Michelle Obama and Sheila Jackson Lee and Ketanji Brown Jackson were affirmative action picks, we would have been called the racist. But now they're coming out and they're saying it for us. They're coming out and they're saying, I'm only here because of affirmative action. Yeah, we know. You do not have the brain processing power to otherwise be taken really seriously. You had to go steal a white person's slot to go be taken somewhat seriously.
Karen Attias Beiträge seien laut der Washington Post inakzeptabel und würden die körperliche Sicherheit ihrer Kollegen gefährden. Doch auch die Unterhaltungsbranche blieb von den Nachwirkungen der Debatte rund um Charlie Kirk nicht verschont. So wurde die Late-Night-Show von Jimmy Kimmel nach anhaltender Kritik und politischem Druck vom Sender ABC kurzerhand abgesetzt. Hintergrund war, dass Kimmel wiederholt Ausschnitte und Zitate von Kirk satirisch aufgegriffen und kommentiert hatte. Während seine Fans dies als legitime Satire verteidigten, vertreten Kritiker es als respektlos gegenüber einem Toten und als gezielte Provokation. Dabei scheint es, wie vieles an diesem Fall, fast ironisch, dass Charlie Kirk in Teilen des rechten Spektrums, insbesondere jetzt nach seinem Tod, nahezu heroisiert und als kompromissloser Verfechter der Meinungsfreiheit dargestellt wird, während Journalisten, die kritisch auf die von Kirk getätigten Aussagen hinweisen, ihrer Existenzgrundlage beraubt werden. Geht so Meinungsfreiheit? Um einer weiteren Eskalation des Diskurses entgegenzuwirken, ist es an dieser Stelle wichtig, klar einzuordnen. Die Auseinandersetzung damit, wofür Kirk stand und welche Wirkung er entfaltet hat, ist kein Versuch, einen Toten zu diffamieren, sondern notwendig, um seine Rolle und seinen Einfluss einzuordnen. Eine kritische Betrachtung von Ideen bedeutet nicht, den Tod eines Menschen zu rechtfertigen. Kein noch so polarisierender Standpunkt rechtfertigt Gewalt. Ein Schuss ist kein Argument. Und selbst wenn Kirk in manchen Fragen selbst eine auffallend kämpferische Rhetorik pflegte, kann Gewalt niemals ein legitimes Mittel des politischen Diskurses sein. Sollte die Tat tatsächlich politisch motiviert gewesen sein, dürfte der Attentäter mit diesem Angriff letzten Endes nicht nur Kirk, sondern auch jedem einzelnen Verfechter liberaler und demokratischer Überzeugungen geschadet haben. Denn Fakt ist, Kirks Vermächtnis wird von beiden Seiten schon jetzt instrumentalisiert. Während Befürworter ihn verklären, stellen Gegner ihn teils überzogen dar. In einer derart aufgeheizten Debatte bleibt oft wenig Raum für eine differenzierte Betrachtung. Nach seinem Tod wurde Charlie Kirk in Teilen des rechten Spektrums als kompromissloser Verfechter der Meinungsfreiheit dargestellt. Kritikerinnen und Kritiker, die seine Position hinterfragten, werden öffentlich an den Pranger gestellt und ihnen wird vorgeworfen, politische Gewalt zu relativieren oder gar zu feiern. Auch Donald Trump selbst nutzte den Vorfall früh für politische Botschaften. In einer ersten öffentlichen Stellungnahme macht er radikale Linke für das Attentat verantwortlich, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal bestätigt war, ob es sich tatsächlich um eine politisch motivierte Tat handelte.
It's a long past time for all Americans and the media to confront the fact that violence and murder are the tragic consequence of demonizing those with whom you disagree day after day, year after year, in the most hateful and despicable way possible. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today, and it must stop right now.
Auch Trumps Ex-Verbündeter Elon Musk schrieb als Reaktion auf Kirks Tod: Die Linken sind die Partei des Mordens und des Feierns von Mord. Rhetorik wie diese spaltet und radikalisiert. Füttert also ausgerechnet das Narrativ, das Trump in seiner Rede für das Attentat verantwortlich macht, indem er sagt, das Dämonisieren jener, die anderer Meinung sind, habe zu Kirks Tod geführt. Eine zutiefst widersprüchliche Aussage. Während das Nachbeben von Charlie Kirks Tod die politische Lage in den USA weiter erschüttert, arbeiten Bundespolizei, FBI und ATF daran, den Täter zu stellen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren und schon kurz nach der Tat verkündet FBI-Direktor Kash Patel in den sozialen Medien, ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Auch der Gouverneur von Utah, Spencer Cox, spricht von einer interessanten Person in Gewahrsam. Wenige Stunden später muss Patel seine Aussage jedoch zurücknehmen und einräumen, dass die betreffende Person nach einem Verhör wieder auf freien Fuß gesetzt worden sei. Bei der Spurensicherung finden Ermittler in einem nahegelegenen Waldstück ein älteres Jagdgewehr vom Typ Mauser, Kaliber 30-06, sowie einige Patronenhülsen, auf die der Schütze popkulturelle Phrasen eingraviert hat, die den Verdacht einer politisch motivierten Tat erhärten. Eine verschossene Hülse trägt zum Beispiel den Schriftzug Notices Bulges, OWO, What's This? Ein Verweis auf Furry-Internet-Rollenspiele. Drei nicht verschossene Patronen enthalten andere Anspielungen. Eine an das Videospiel Helldivers 2 mit der Gravur Catch Fascist und einer speziellen Controller-Kombination, eine an die antifaschistische Hymne Bella Ciao, sowie eine weitere mit der spöttischen Inschrift If you read this, you are gay, LMAO. Bella Ciao war in den vergangenen Jahren nicht nur als antifaschistisches Lied präsent, sondern erlangte durch die Serie Haus des Geldes und verschiedene Videospiele neue Popularität. Zudem können die Ermittler auf dem Dach, von dem der Attentäter geschossen hatte, Hand- und Fußabdrücke sowie DNA-Spuren sicherstellen. Die größte Hoffnung legen die Behörden zum aktuellen Zeitpunkt jedoch in das Videomaterial von Überwachungskameras, das den entscheidenden Hinweis liefern und bei der Identifizierung des Täters helfen könnte. Mittels Gesichtserkennung werden die Aufnahmen ausgewertet, doch bleibt die Analyse ohne Erfolg. Wenige Stunden nach dem Anschlag taucht dann in einer privaten Discord-Gruppe eine Nachricht auf, die offenbar vom Konto des späteren Beschuldigten stammt. Ich habe es getan. Das alles tut mir leid. Der Chatverlauf wird von den Ermittlern gesichert und in die Untersuchungen aufgenommen. Wenige Stunden später wird der Account jedoch gesperrt. Kurz darauf veröffentlicht das FBI Fotos einer Person of Interest und setzt eine Belohnung von bis zu 100.000 US-Dollar für Hinweise aus. Diese Fotos bleiben auch vor einem gewissen Elternpaar nicht verborgen. Die glauben darauf, ihren Sohn zu erkennen. Gemeinsam stellen sie ihn zur Rede und überzeugen ihn schließlich, sich zu stellen. Aus Angst, ein Sondereinsatzkommando könnte das Haus stürmen, lässt sich der 22-Jährige von seinem Vater und einem befreundeten, pensionierten Polizisten auf ein Präsidium bringen. Dort geht er ohne Widerstand in Gewahrsam. Es fügen sich digitale Hinweise, familiäre Erkenntnisse und forensische Spuren zu einem Gesamtbild. Denn die Hand- und Fußabdrücke sowie die DNA-Spuren bringen den Verdächtigen nachweislich in einen direkten Zusammenhang mit dem Tatort und der Tatwaffe. Ergänzt wird dieses Bild durch Nachrichten an Freunde und Mitbewohner, in denen der mutmaßliche Täter angedeutet haben soll, sich stellen zu wollen. Nach einer 33-stündigen Fahndung ist es den Behörden also gelungen, den vermeintlichen Schützen ausfindig zu machen. Tyler James Robinson, 22 Jahre alt, wächst in einer konservativen mormonischen Familie in Utah auf, ohne bislang jemals mit dem Gesetz in Konflikt geraten zu sein. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme befindet er sich in einer Ausbildung zum Elektriker und lebt mit einer Transfrau, mit der er eine Beziehung führt, zusammen, die den Ermittlern ebenfalls belastende Nachrichten übergeben hatte. Darin schrieb Robinson über das Deponieren des Gewehrs, die Gravuren auf den Patronen und deutete an, dass er den Anschlag seit mehr als einer Woche vorbereitet habe. Am 12. September 2025 wird Robinson dann offiziell in Untersuchungshaft genommen und am 16. September muss er sich erstmals vor Gericht verantworten. Virtuell aus der gesicherten Abteilung des Utah County Jail, in der er ohne die Aussicht auf Entlassung gegen eine Kaution in Untersuchungshaft sitzt. In einem Anti-Suizid-Smog, ein spezielles Kleidungsstück, das in Gefängnissen an Personen ausgegeben wird, die als suizidgefährdet gelten, gekleidet, wirkt er dabei völlig regungslos und antwortet lediglich auf die Frage nach seinem Namen. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen erschwerten Mordes und mehrerer weiterer Delikte, darunter Schusswaffengebrauch, Justizbehinderung, Zeugenbeeinflussung und Gewalt in Gegenwart von Minderjährigen. Zudem kündigt die Staatsanwaltschaft an, die Todesstrafe zu fordern. Während Robinson selbst schweigt und sich weiterhin weigert, mit den Behörden zu kooperieren, zeichnet sich langsam ein mögliches Motiv ab. Abkehr von den konservativen Werten seiner Familie, Sympathien für queere Rechte und eine zunehmende Politisierung. In einer hinterlassenen Notiz soll Robinson geschrieben haben: Ich hatte die Gelegenheit, Charlie Kirk auszuschalten, und ich habe sie genutzt. Auf die Frage seines Mitbewohners nach dem Warum habe er geantwortet: Ich hatte genug von all dem Hass. Und mancher Hass lässt sich nicht wegverhandeln. Ein tragischer Irrtum. Hass mit Hass zu beantworten bedeutet, ihn zu verfestigen, weiterzutragen und letztlich endlos zu vermehren. Niemand ist durch die Spirale aus Angriff und Vergeltung jemals näher an eine Lösung gekommen. Im Gegenteil. Die Fronten verhärten sich, der Diskurs wird vergiftet und am Ende bleibt vor allem Leid zurück. Der Anschlag auf Charlie Kirk ist in einem gesellschaftlichen Klima geschehen, das längst von Polarisierung, von der Entmenschlichung Andersdenkender und von einer Rhetorik lebt, die Gegner nicht nur als falsch, sondern als Feinde betrachtet. Kirk selbst war Teil dieses Diskurses. Er provozierte, überschritt Grenzen und griff andere Menschen an. Doch dürfen Worte niemals zu Waffen werden. Die Reaktionen auf den Mord könnten unterschiedlicher nicht sein. Konservative Stimmen verklären Kirk posthum zum Märtyrer und nutzen seinen Tod, um die linke Gefahr zu beschwören. Liberale Stimmen warnen vor einer weiteren Eskalation und sehen den Anschlag als Beweis, wie sehr Hassrede, egal von welcher Seite, eine Gesellschaft vergiften kann. Medien, Politik und Öffentlichkeit liefern sich damit nicht nur eine Deutungsschlacht, sondern auch einen Wettlauf um Narrative, die jeweils das eigene Lager stärken. Social Media verstärkt diese Dynamik zusätzlich. Algorithmen befeuern Empörung, Empörung treibt Radikalisierung und so wird jeder Fall zum Brennglas einer bereits zerrissenen Gesellschaft. Redefreiheit lässt sich nur dann verteidigen, wenn Gewalt als Mittel des politischen Diskurses klar ausgeschlossen wird. Denn wer andere einschüchtert oder gar angreift, entzieht der Gesellschaft die Grundlage für offene Debatten. Wenn Meinungsverschiedenheiten nicht mehr ausgehalten, sondern mit Vernichtung beantwortet werden, droht jede Demokratie an sich selbst zu zerbrechen. Der Fall Charlie Kirk mahnt uns, dass Meinungsfreiheit immer auch Verantwortung bedeutet. Verantwortung in der Wortwahl, Verantwortung in der Auseinandersetzung, Verantwortung im Umgang miteinander. Und am Ende zeigt sich, Hass mag laut sein, er mag Menschen mobilisieren und für kurze Zeit Macht verleihen. Doch er bietet niemals eine Antwort. Er zerstört, was er vorgibt, zu verteidigen. Wenn aus diesem Attentat eine Lehre gezogen werden kann, dann die, dass eine Gesellschaft, die sich der Sprache der Feindbilder hingibt, am Ende keine Sieger kennt, nur Verlierer.
Skyline's new chicken chili is here. Now you can enjoy that legendary Skyline taste with a new protein option. Try Skyline's chicken chili on Waze, Coney's, and all your Skyline favorites. Feeling good? It's Skyline time.